Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Realitätscheck also. Dann sage ich mal so, heute ist Dienstag, 27. Januar und heute ist genau der Tag zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und diesen Tag wollen wir nutzen, zumindest will ich die nächsten zwei Stunden nutzen und für euch hier eine, wie ich doch hoffe, interessante, aber auch unterhaltsame Sendung gestalten. Ich habe mir Menschen eingeladen, wir werden über Themen sprechen und ich habe sogar Musik. Was nicht überraschen dürfte, ist, dass es dienstags einen Kommentar aus neutraler Sicht über das politische Weltgeschehen von Albert Jochimann gibt. Dann bekomme ich Besuch von Jule Henschel, die ein Spiel entwickelt hat. Es heißt O wie Osten und es wird gespielt. Übernächste Woche in der L50 hier in Erfurt. Und was das für ein Spiel ist, warum sie es entwickelt hat und all das werde ich sie fragen. Wir erfahren mehr über eine Initiative, die sich gegründet hat nach dem Brand in der Silvesternacht und die sagt, ey, konsequent, wir müssen es machen, Erfurter Altstadt und Erfurt böllerfrei. Naja, also auf die Altstadt bezogen, aber Erfurt böllerfrei heißt sie, was sie wollen, was sie tun und wie erfolgreich sie bisher sind, erfahren wir. Es gibt ein neues Kulturfragment aus dem Staube des Kulturquartiers ausgebuddelt und natürlich ein paar Veranstaltungshinweise für heute. Ich habe kurz überlegt, ob ich es einfach kommentiere, denn man steht hier manchmal so bei Radio Frei im Studio A und es gibt Fenster, nicht nur zur Straße, sondern auch zu den Nebenräumen und zum Flur. Das ist Absicht, damit wir uns miteinander gut sehen können und das wird natürlich gern genutzt, wenn Menschen ins Radio kommen, erstmal durch die Scheibe schauen und dann Albernheiten machen und einen ablenken. Eben habe ich zum Beispiel eine Kekspackung präsentiert bekommen von so Waffelkeksen, die ich persönlich ja überhaupt nicht mag. Von daher weg damit. Und jetzt hören wir aber das erste Lied dieser Sendung. Es kommt von Dylan und heißt Killing Time.
Thank you. server busy redirecting. Returns to enter, click agree. Establish a connection. Full screen in high res is for members only. Upgrade to pro and start streaming. Establish a connection. Without it, I won't evolve. A twist, a yearn, a tear, a turn. When push comes to shove, killing time by making love. Without it, I won't evolve. A clip, a burn, a cry, a churn. When push comes to shove, killing time.
Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung unterdessen und mir persönlich geht es so, dass ich manchmal gerne dieser Affe wäre, der sich die Hände vor die Augen und vor die Ohren hält, wenn es um das geht, was politisch in der Welt so passiert. Ich weiß, ist nicht die beste Wahl und einer, der es nicht macht, zumindest nicht dauerhaft, ist Albert Jörrimann, denn er sitzt sich tatsächlich Woche für Woche hin, guckt sich das Ganze an und schreibt seine Eindrücke, seine Meinung zu diesem Geschehnissen auf. Den Kommentar aus neutraler Sicht, den hören wir hier gleich.
To know. Erstmal Kaffeepause. Kommt ihr?
Wollt ihr denn tatsächlich Kaffee trinken? Begreift ihr denn gar nichts? Es geht hier um uns. Um das, was uns fehlt.
Radio frei. 96,2.
Alle Musik holen wir aus uns selbst. Aber nur mit Konzentration. Ohne Konzentration wird es gar nichts. Oder nur Scheiße.
Aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Der neue Bürgermeister von Altenberg in Sachsen heißt André Barth. Er übte sein Amt schon zuvor kommissarisch aus und ist Mitglied der AfD. Bei Altenberg scheint es sich um einen Luftkurort zu handeln. Jedenfalls wurde die Kommune vor 10 Jahren in diesen Status erhoben, beziehungsweise sie fuhr in diesen Status auf, nachdem der Status als Wintersportzentrum wegen des Klimawandels nicht mehr dauerhaft zu halten war. Vor 89 Jahren hatten die Nazis dort noch ihre deutschen Skimeisterschaften ausgetragen, aber heute verspricht der Lufttourismus mehr Einnahmen. Ich gehe davon aus, dass sich der Fremdenverkehr, wie man den Tourismus auch nennt, strikt auf Bewohnerinnen und Bürgerinnen der ehemaligen DDR beschränkt, sonst wäre die Wahl eines Mitglieds der Allianz für Deutschland wohl etwas frivol. Nun, Glück auf, würde man da zunächst mal wünschen. In exekutiven Funktionen verfügen die Mitglieder der Allianz für Deutschland über ziemlich die gleichen Spielräume wie die Mitglieder anderer Parteien auch. Das gilt auch für einen Vorgänger von André Barth, nämlich den ersten AfD-Landrat Robert Sesselmann im thüringischen Sonneberg. Seine Wahlkampfparolen wie zum Beispiel «Weg mit dem Euro» hat der Landrat nicht wahrgemacht. In Sonneberg zirkuliert keine Alternativwährung. Auch die angekündigten Friedensverhandlungen mit Russland führt nicht Robert Sesselmann, sondern Volodymyr Zelensky. Und es ist ihm nicht einmal gelungen, also dem Sesselmann, etwas näherliegende Wahlversprechen einzuhalten, wie den Erhalt einer Klinik oder einer Grundschule. Und am 19. Januar war auf der Webseite der Gemeinde zu lesen, dass das Standesamt 2 Tage lang schließen muss, angeblich wegen Umbauarbeiten, in Tat und Wahrheit aber vermutlich eher deswegen, weil keine Ehen mehr geschlossen werden in Sonneberg. Dafür lädt der Bürgermeister zum Internationalen Frauentag ein mit den Worten, ich zitiere: «Am Sonntag, den 8. März 2026, veranstaltet die Stadt Sonneberg zu Ehren ihrer Frauen wieder einen stimmungsvollen, geselligen und wertschätzenden Nachmittag. Von 14 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen in der Wolke 14 eine liebevoll gestaltete Feier voller Begegnungen, guter Gespräche und fröhlicher Momente. Selbstverständlich wird es wieder selbstgebackenen Kuchen geben.» Zitat Ende. Das ist schön. Kredenzt wird die Ware unter anderem vom parteilosen Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt, der sich zwar wohl auch über die Wahl des AfDlers Sesselmann zum Landrat geärgert haben wird, noch mehr aber über die internationale Aufmerksamkeit, welche Sonneberg damit zuteil wurde. Sonnebergs Identität ist nicht braun, sondern steht für Spielzeug, Weltoffenheit, Gastfreundlichkeit, Miteinander und kulturelle Vielfalt. Wie ich der Wikipedia entnehme und anfüge, ich habe da meine Zweifel. Aber eben, Politik ist ein schmutziges Geschäft, auch aus Sicht der Allianz für Deutschland. Denn wenn man einmal gewählt ist, und zwar nicht ins Parlament, sondern in die Regierung, dann bleibt einem nicht viel anderes übrig, als die Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, die in der Regel wenig zu tun haben mit den hehren überregionalen oder gar überirdischen Zielen, wie sie eben auch Robert Sesselmann formuliert hatte. Das mehr oder weniger Einzige, was man noch tun kann, ist es, die schützende Hand über die rechtsextremen Schläger zu halten, welche von Propagandaerfolgen wie eben der Eroberung des ersten Landratsamtes in Deutschland durch die Allianz für Deutschland angezogen werden. Es waren eben nicht nur die internationalen Medien, welche darüber berichteten, sondern mit geschwellter Brust vor allem die Allianz für Deutschland selber. Und das hat man dann davon, wenn man einen solchen Verein aufpäppelt. Deutschland den Deutschen heißt der Slogan und wisst ihr was? Im Fall von Sonneberg und Altenburg könnt ihr das gerne haben. Geschenkt sozusagen. Wir brauchen eure deutsche Dummheit nicht. Wir haben selber welche, die wir in eigenen nationalen und nationalistischen Kochtöpfen erzeugen. Euer Bundeskanzler hat eine andere Person rechtsextremistischer Herkunft auf beide Wangen geküsst, nämlich Giorgia Meloni, welche den Ameisenhaufen Italien seit 3,5 Jahren regiert, was allein schon von der Dauer her sehr viel aussagt. Zudem ist sie die erste Frau, die in Italien Regierungschefin ist, und wenn man sie so anschaut, hat man den Eindruck, sie würde sich eine ähnlich lange Amtszeit zutrauen wie die von Frau Merkel in eurem euch gehörenden Deutschland. Sie hat sich unterdessen offiziell vom Faschismus losgesagt, weil der eben nicht so recht ins Handwerk einer demokratisch gewählten Angehörigen der Regierung passt. Daneben pflegt auch sie weiterhin die Animositäten gegenüber den Medien, welche sie, wie ihre Schwestern und Brüder im Geiste, der Linksliberalität beschuldigt und so weiter und so fort. Aber politisch gesehen sorgt sie für eine Stabilität, die für das Land unerhört ist, und zwar eben nicht unter diktatorischen Vorzeichen, sondern ganz normal als Vorsitzende einer Regierung, in welcher zwar ebenfalls gestritten und intrigiert wird, wobei an dieser Stelle vor allem der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini zu nennen ist, im Vergleich zu welchem Frau Meloni tatsächlich den Eindruck einer wahren Merkelin erweckt. Aber Salvini hat es während der ganzen Zeit nicht geschafft, auf ähnliche Art und Weise für Unruhe zu sorgen, wie dies die Koalitionspartnerinnen in den früheren Mitte-Links-Regierungen jeweils geschafft haben. Nun kann man sich fragen, ob Ruhe und Stabilität tatsächlich als solche schon einen Wert haben und für Fortschritt stehen. Im Fall von Italien muss man diese Frage aber auf jeden Fall bejahen. Anlässlich des Treffens zwischen Merz und Meloni wurde oft von einer neuen Allianz zwischen Italien und Deutschland gesprochen, welche an die Stelle der bisherigen Allianz zwischen Frankreich und Deutschland treten könnte. Da würde ich mir mal nicht allzu viele Hoffnungen machen. Bei aller Stabilität besteht Italien aus einer extrem wackeligen Asymmetrie von Interessen in einem bunten Miteinander von verschiedenen historischen Zeit- und Kulturzonen, von der Supermoderne bis zu Organisationsformen aus dem Präkambrium. Nein, natürlich nicht. Aber gewisse Reflexe gehen auf die Zeiten lange vor Julius Caesar zurück. Und die beobachtet man immer wieder. All das ist nicht nur spannend und zum Teil sogar erregend, sondern eben auch stabil in einer Stabilität, die aus sehr viel Instabilität besteht. Solche Konstrukte erweisen sich oft als viel dauerhafter als andere. Wie auch immer. Ein doppelter Wangenkuss mit der Italienerin kann keinesfalls von Schaden sein. Dafür macht der Goldpreis weiter Schlagzeilen, er bewegt sich weiter unermüdlich nach oben und schafft damit laufend weitere eigene Gipfel. Ein ehemaliger BlackRock-Manager sagte, so etwas habe er in seiner bisher 40-jährigen Tätigkeit auf den Finanzmärkten noch nicht gesehen. Die letzte vergleichbare Aufwärtsbewegung habe es gegen Ende der 1970er Jahre gegeben, als Folge des Ölpreisschocks und der großen Inflationswellen. Jetzt spricht die ganze Welt von den Bedenken der Finanzmärkte in Bezug auf die Unberechenbarkeit der Lastwagenhupe, was die Anlegerinnen in die sicheren Häfen von Gold und Silber treibe und damit deren Kurs nach oben. Nun, man kann auch zur Seite schauen und sich ansehen, was auf den Finanzmärkten sonst so abgeht. Die Bewertungen der großen, vor allem der US-amerikanischen Unternehmen sind nämlich in einem ähnlichen Maße angestiegen, und zwar in uneingelösten Schecks auf die Zukunft. Denn niemand weiß, ob sich der Sprung von der Milliardengrößenordnung in die Billionengrößenordnung, also die Vertausendfachung, auch wirklich in der Realität der Finanzmärkte bezahlt machen wird. Ob er also anhalten wird oder ob er nicht. Wie es eine goldene Regel will, zwischenzeitlich durch einen Stich in die Blase beendet wird, um dann erst recht neu zu beginnen. Das erscheint mir zwar logisch und wahrscheinlich, wobei man einräumen muss, dass die bisherige Logik, mit welcher man Wahrscheinlichkeiten kalkuliert hat, mindestens vorübergehend eine Auszeit genommen hat. Kurz gesagt, man weiß es nicht. Dagegen kann ich sagen, dass ich die Absicht vollkommen unterstütze, Goldvorräte von europäischen Nationalbanken aus den US-amerikanischen Lagerbeständen zu repatriieren. Ich würde für den Transport allerdings zu einem Flugzeug eines europäischen Herstellers raten, mit anderen Worten zu einem Gold Airbus. Maschinen US-amerikanischer Hersteller würden vermutlich umgeleitet oder direkt einem Absturz zugeführt, wobei man aus dem Absturzkrater kein Gold mehr herausholen könnte, weil die US-Amerikanerinnen dieses Gold schon vor dem Abheben des Flugzeugs gestohlen hätten. Also, Mission Gold Airbus Ahoy! Und auch die andere Aktion, diese dänische App, die einem in den Verkaufsgeschäften anzeigt, in welchen Produkten wie viel US-amerikanische Herkunft steckt, worauf man diese Produkte dann bestreiken kann, diese App würde ich für alle Länder Europas und überhaupt der gesamten Welt empfehlen. Ich habe sie in der neutralen Schweiz gesucht, aber nicht gefunden. Nun, zum Teil benötigt man auch keine App. Die größten Anbieter sind ja bekannt. Kellogg's, Heinz Ketchup, Harley-Davidson, Ford Motor Company, aber auch und vor allem Amazon als Liefergigant. Hier könnte man wohl am schnellsten ansetzen, indem man allen Menschen empfiehlt, nach Möglichkeiten nie mehr etwas bei Amazon zu bestellen oder mit Amazon ausliefern zu lassen. Google kann man ersetzen mit DuckDuckGo, was zwar auch Englisch tönt, aber immerhin nicht zur Krake gehört. Und übrigens auch keine Tracker zulässt. Bei den Computern dagegen muss ich zugeben, dass ich vorderhand nicht auf den Macintosh verzichten kann, während mir Microsoft und die Geräte, auf welchen es installiert ist, herzlich gleichgültig sind. Daneben hat es die Staatengemeinschaft auch in der Hand, innerhalb von kurzer Zeit große Mengen US-amerikanischer Staatsanleihen zu verkaufen. Das hat vielleicht auch einen besänftigenden Einfluss, nicht auf den Goldpreis, aber auf die US-amerikanischen Finanzen. Daneben muss man sich aber auch immer wieder vergegenwärtigen, dass im Produkte-Kosmos im Kaufhaus die US-Waren nicht einen dominanten Anteil aufweisen. Die Werkbank der Welt steht nach wie vor in China bzw. in jenen Ländern, die für chinesische Produzenten arbeiten. Das ist ja auch nicht lustig, wenn man die Angebotsmacht in politischen Druckmöglichkeiten misst. Nur steht im Moment halt schon die Lastwagenhupe akustisch derart im Vordergrund, dass man alle anderen Probleme vergessen möchte. Oder sind die Europäerinnen am Schluss gezwungen, ähnlich des Gekreischs der Lastwagenhupe wieder eigene Produktionskapazitäten in den eigenen Ländern aufzubauen? Dies wäre dann, industriearchäologisch gesprochen, eine weitere Entwicklungsphase nach Abschluss der Digitalisierung und der Globalisierung. Das ist nicht einmal vollständig krumm gedacht. So etwas gilt bekanntlich schon längere Zeit für gewisse Güter im Luxusbereich, zu dem man auch den Bereich der Nachhaltigkeit und der biologischen Produktion zählen kann. Dies nun einfach wieder in der Breite ausrollen? Denkbar wär's, aber über die Auswirkungen auf die international etablierten Handelsströme und unter anderem auch auf die Wirtschaft der Länder im globalen Süden müsste man sich hierzu erst einmal richtig Gedanken machen. Guten Tag.
Guten Tag, Albert Jörimann. Richtig Gedanken machen. Wenn das einer macht, dann er. Der Kommentar aus neutraler Sicht auch nachzulesen und nachzuhören auf radiofrei.de.
threw into the dark. I knew right from the start. Oh, what will I find here? But I know I'm not alone on a planet that you call home. And my feet are stuck in stone. Way I stumble, and step by step I roam the planet that you call home. No more run away, no more run away.
Mm-hmm.
Das war Musik von Caribou. Vorher hörten wir was von The No Twist und noch davor Bonobo. Alles drei Bands, die ich mir gut vorstellen könnte, vielleicht auch irgendwann mal ins Kulturquartier Erfurt einzuladen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Musik wird dort auf jeden Fall passieren und noch viel mehr, wenn es dann so richtig ganz auch fertig ist, denn es wird gebaut. Es wird umgebaut. Es war früher mal ein Schauspielhaus, es war eine Kulturstätte eigentlich von Anfang an, aber viele, viele Jahre hat das Haus auf dem Buckel und während der Umbauarbeiten der Genossenschaft zu eben dem neuen Kulturquartier für Erfurt werden Dinge gefunden. Und Björn und Sarah vom Kulturquartier, die sammeln diese Dinge. Und wir besprechen sie hier bei Radio Frei in dieser kleinen Rubrik. Wir hören Folge 4 der Kulturfragmente.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft. Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente. Über Reste und Relikte.
Ey, vor allem die Formate sind ja, auch alle total alles, unterschiedlich,
es
oder?
Es ist alles total geil, das meinte ich ja. Das ist halt, man sieht halt jetzt schon, wenn wir uns das nächste aufschlagen, das ist ein Programmheft von Wie es euch gefällt, nach William Shakespeare, wo vorne drauf in Schwarz-Weiß eine Collage aus verschiedenen Elementen. Da ist ein Porträt wahrscheinlich von einer jungen Frau aus einer Modezeitschrift auf einem hintergründigen Bürogebäudefassade drauf ist. Die Frau hat dann noch ein paar Augenbrauen, einen Schnurzbart bekommen und noch einen Hut auf. Und es ist in einem absoluten Sonderhochformat zum Aufklappen. Ursprünglich wahrscheinlich war der Print ein A3-Format und es wurde viermal an der kurzen Seite gefalzt. Und wir haben dann hier ein A4-Format, das ein Drittel breit ist, also ziemlich spannend. Und hierbei handelt es sich um ein Schauspielstück, logischerweise, von Klaus Stephan aus dem Jahr. Wo haben wir denn hier eine Jahresangabe? 1985. Schauen wir mal. Gibt es dazu noch mehr Infos? Hier werden die Sonaten vorgestellt. Es gibt eine kleine Einführung und in der Mitte ist nochmal ein auf A4-Format grün übertünchter Anblick. Vermutlich aus dem Steigerwald, weil es naheliegend wäre, aber man weiß es nun wirklich nicht, weil in Thüringen gibt es viel Wald.
Und wir sehen hier auch nochmal die Jahreszahl und Intendant war Bodo Witte zu diesem
Zeitpunkt. Bodo Witte war sehr lange Intendant bis zur Wende. Wann der angefangen hat, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber der war maßgeblich für den Erfolg der städtischen Bühnen wahrscheinlich verantwortlich und viele von den Programmheften wurde auch von Eckhard Kiesewetter, der ja auch eine große Regiepersönlichkeit ist und aktuell noch immer noch in Weimar lebt, unternommen. Ansonsten gibt es natürlich wie immer alle Informationen, die wichtig sind. Wer es hat, die technische Gesamtleitung, Harald Gebauer, die Bühneneinrichtung hat Wolfgang Leber gemacht, die Beleuchtung Frank Wehr und so weiter und so fort. Beteiligte Schauspieler waren doch eine ganze Hand voll. Es gab aber keine Doppelbesetzung und Herzog in der Verhaarung war Karl-Heinz Wenzel und Friedrich der Usurpator war Karl-Heinz Krause, der erste Edelmann am Hofe. Soweit waren sie vielleicht auch noch nicht. Naja, also man sieht auch hier wieder, es ist ein riesiger Unterschied zwischen den Heften in den 90er Jahren und in den 80er Jahren, wobei man auch sagen muss, wir haben halt auch nur Sachen aus den 90er Jahren gefunden, die eher Monatspläne waren und keine Programmhefte. Wahrscheinlich schlummern die auch noch irgendwo und haben vermutlich eine andere Qualität.
Und aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber das hier, habe ich gedacht, das ist so künstlerisch aufgemacht, dass man sich es fast auch als Bild an die Wand hängen könnte. Also innen drin dieses Waldbild mit dem Paar oder so, ne?
Das ist auf jeden Fall ein eindeutiges Zeichen dafür. Es gab ja eine eigene grafische Abteilung und die haben das wirklich klassisch selber produziert und auch einen Anspruch gehabt, weil das ja alles in der DDR meistens dann auch wirklich Künstler bzw. bildende Künstler waren oder die halt ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben. Man sieht es ja am besten dann immer in einem anderen Genre und das sind die Filmplakate. Ja. Die DDR-Filmplakate wurden alle nur für den DDR-Markt extra nochmal produziert mit den Elementen der Ursprungsfilmplakate. Und das ist auch ein unglaublicher Schatz. Liegt, glaube ich, auch ganz viel oben in der Uni Erfurt in der Bibliothek. Hm. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema und eine andere Folge hört ihr nächsten Dienstag hier im Programm bei Radio Frei. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, schön beschrieben, ich will es auch sehen, ja, könnt ihr. Im Laufe des Tages lade ich diese Folge auf radiofrei.de hoch und auch ein Bild von dem hier besprochenen Programmheft. Musik vom Kaiserquartett hier bei Radio Frei. Die Melodie verrät es vielleicht ein bisschen. Wir schauen auf Veranstaltungen, die heute stattfinden und konzentrieren uns tatsächlich auf die, die sich auf den Jahrestag des 27. Januar 1945 beziehen. Es gibt auch heute, wie jedes Jahr, eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus, 15 Uhr, im Erinnerungsort Topf und Söhne. Denn 15 Uhr am 27. Januar 1945 erreichten sowjetische Truppen das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Der Erinnerungsort lädt deswegen ein, zu dieser Uhrzeit der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken und sich am Stein der Erinnerung vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude von Topf und Söhne zu versammeln. Der Stein der Erinnerung trägt folgende Inschrift: Im Bewusstsein, dass die Achtung der Menschenwürde die Sache jedes Einzelnen sein muss, erinnert die Stadt Erfurt daran, dass sich hier auf diesem Firmengelände deutsche Unternehmer und Techniker an dem nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen beteiligten. Das Ungeheuerliche behandelten sie als Normalität. Die Gedenkstunde heute 15 Uhr wird auch von Reinhard Schramm, dem Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Mario Vogt, dem Ministerpräsident und dem Erfurter Oberbürgermeister Andreas Horn begleitet. Wenn ihr die Sendung in der Wiederholung hört, dann ist 15 Uhr leider schon vorbei, aber ein Besuch bei Topf und Söhne lohnt sich auch später noch, denn die Dauerausstellung wurde vor wenigen Tagen nach einer Erneuerung wieder eröffnet. Am Sonntag eröffnete der Erinnerungsort Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz, nach 4 Monaten Schließzeit die erneuerte und erweiterte Dauerausstellung Techniker der Endlösung. 15 Jahre nach der Eröffnung am 27. Januar 2011 präsentiert sich nun die Ausstellung neu, aktualisiert mit neuen Forschungserkenntnissen, und es gibt auch eine neue Videoinstallation mit Stimmen der Überlebenden, mit Berichten von 8 Auschwitz-Überlebenden in der Dauerausstellung Techniker der Endlösung. Und es gibt dort auch eine neue Sonderausstellung, und da geht es um die Holocaust-Forschung. Verfolgen und aufklären, die erste Generation dieser Forschung. Und ich zitiere mal aus der Beschreibung: Zwischen 1939 und 1945 ermordeten die Deutschen und ihre Helfer in Europa annähernd 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Der Holocaust zielte auf die Vernichtung von Menschen ebenso wie auf die Zerstörung ihrer Kultur. Alle Spuren des Verbrechens sollten getilgt werden. Dieser vollständigen Auslöschung versuchten jüdische Forscherinnen und Forscher noch während des Mordens entgegenzuwirken. Durch das Sammeln von Zeugnissen dokumentierten sie das Geschehen, um die Dimensionen des Massenmords und die Vernichtung jüdischer Lebenswelten sichtbar zu machen und daran zu erinnern. Im Exil, aber auch unter lebensfeindlichen Bedingungen in den Ghettos und Lagern, erforschten sie die Taten, sammelten Fakten und sicherten Spuren. Sie gründeten Archive und Gremien, die nach Kriegsende ihre Arbeit fortsetzten. Und sie wollten an die Ermordeten erinnern, die Shoah ergründen, die Täter vor Gericht stellen und gleichzeitig einen erneuten Genozid unmöglich machen. Angetrieben von unterschiedlichen Motiven widmeten sich diese Frauen und Männer mit vielfältigen beruflichen Hintergründen der Erforschung und dem Gedenken an den Holocaust. Sie verweigerten damit den Verbrechern den endgültigen Triumph. Der millionenfache Mord fiel nicht dem Vergessen anheim und blieb nicht ohne Konsequenzen. Bücher, Gedenkstätten, Forschungsinstitute, Gerichtsprozesse und nicht zuletzt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie die UN-Genozidkonvention von 1948 waren Resultate ihres leidenschaftlichen Engagements. Auf dieses Vermächtnis beruht auch das heutige Wissen, was wir über diese Zeit und den Holocaust haben. Die Ausstellung setzt Leben und Arbeit von 20 dieser Pionierinnen und Pioniere der Holocaust-Forschung ein Denkmal. Ihr könnt diese Ausstellung ab jetzt sehen, eine Sonderausstellung im Erinnerungsort Topf und Söhne. Und ich möchte euch gerne ins Schamprowski schicken. Dort zeigt heute die AG gegen Antisemitismus den Film Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr. Ein Dokumentarfilm von Claude Lanzmann aus dem Jahre 2001. Und Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr, Ort, Datum und Uhrzeit des erfolgreichen Aufstandes, der jemals in einem Vernichtungslager der Nazis organisiert wurde. Ein Film heute Abend 20 Uhr im Schamprowski in der Magdeburger Allee mit Gesprächen zum Filmemacher und zum Inhalt des Films. 20 Uhr geht's los. Und wir machen hier weiter mit ja wohl einem bekanntesten thematisch passenden Lied.
So kniet kein Molaster Geist im letzten Weg. Gott schimmel im Bleien, verstehen im Bleien Tag. Komm, man wird noch unser Eisch gebänkte Schau. Das Wetter beugt an unser Trott, wir sehnen da. Komm, man wird noch unser Eisch gebänkte Schau. Das Wetter beugt an unser Trott, wir sehnen da. Von grünen Palmenland bis weiten Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Palm, mit unser Weh. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut? Sprotzen wettert unser Gewürr, unser Mut. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut? Sprotzen wettert unser Gewürr, unser Mut. Es wird im Morgensumba gehen.
Where have you been when I gave you life. Ain't gonna please you, please you, not today, no, no. I'd hate to break it to you, not today, no, no, no.
Treibende Klänge von Bonaparte und Acid Pauli. Ihr seid hier bei Radio Frei. Die Sendung heißt Unterdessen. Und wir haben Ende Januar. Vor einem Monat haben die einen gesagt, yay, nur noch wenige Tage, endlich wieder Silvester, endlich wieder Raketen kaufen und ab damit und bunt und laut und peng. Die anderen haben gesagt, oh je, nur noch wenige Tage, dann geht das Geballer wieder los. Ich muss es durchstehen. Und dann gibt es die, die sagen, ja, bitte macht, aber nicht dort, wo irgendwie Häuser stehen, die übelst alt sind und ganz viel Holz in sich tragen, was gut brennt und was dann eben auch brannte. Am Domplatz ist es dieses Jahr passiert, ein großer Brand, der drei Häuser in Mitleidenschaft gezogen hat. Das war Anlass für Menschen in der Stadt, eine Initiative zu gründen und zu sagen, so kann es nicht bleiben. Das eigentlich faktische Verbot in der Innenstadt, in der Altstadt muss auch durchgesetzt werden. Was genau sie wollen und was sie mit ihrem Antrag an die Stadtverwaltung erreichen wollen, das habe ich schon gestern mit ihm besprochen und wir hören das Gespräch hier gleich nach der nächsten Musik.
Dices que soy ángel, cuando quemé mi halo, me me siento veneno. Piensas que tengo alas cuando mi hogar es el infierno. Dices que ves mariposas en la luz de mis ojos. Cuando con un solo zarpazo te arruño el alma, dices que me quieres a tu lado. Cuando yo ya me fui sola.